Ich finde, das Schöne an diesem Thema und warum wir auch mehr darüber sprechen sollten, ist, dass es alle umfasst. Also wir sitzen alle im selben Boot. Also Neurodiversität beschreibt einfach, dass wir alle unterschiedlich sind. Und da sind wirklich auch alle drin.
OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Guten Morgen, Caro.
Guten, sehr guten frühen Morgen, Marvin, aus London Town.
Es ist so früh, bei dir ist es noch dunkel.
Na, es ist schon hell, aber ich musste erst mal morgens meine Brille aufsetzen, weil ich habe das Gefühl, meine kleinen Äuglein können noch gar nicht sehen.
Man sieht dir nichts an, dass du nichts sehen kannst.
Ja. Naja, ich habe, was soll ich sagen, letzte Woche einen Sehtest gemacht und war ein bisschen schockiert, wenn man 5 Jahre lang das nicht macht, wie dann doch die Sehstärke im Alter nachlässt.
Oh, krass, okay. Ja, deswegen, also ich sag mir ja Adleraugen nach, ich mache einfach keinen Test, ist schlauer.
Ja, ist wahrscheinlich die bessere Variante, das kratzt uns am Ego.
Oh Mann, ey, ja, wie geht's dir? Hast du noch True Crime Podcast gehört?
Ey, ich höre aktuell was ganz anderes. Tatsächlich, warum McDonald's in Afrika scheitert, ist eigentlich auch ganz spannend. Deswegen, ich bin das auch ein bisschen True Crime, aber nee, Quatsch, ist tatsächlich ganz spannend. Kann ich jedem empfehlen. Muss ich mal raus.
Ja. Kannst du eine ganz kleine Anekdote erzählen? Mir fällt vieles ein.
Standardisierung, Lieferketten. Wohlgemerkt, Burger King, der Konkurrenz, ist tatsächlich in Afrika aktiv und das hat was damit zu tun.
Ja, gerade wo jetzt McDonald's mir auch wieder ins Auge gefallen ist, wegen dieser internationalen Wochen und ich ja mich zwingen muss, daran vorbeizugehen, um das nicht zu probieren, weil es ist wirklich super ungesund. Dabei hilft sich ja auch dieser Podcast, den du empfohlen hast, da eher nicht mehr hinzugehen. Wer weiß. Heute reden wir über das Thema Neurodiversität bzw. Neurodivergenz. Was erwartet euch? Wie immer, werden zuerst den Begriff natürlich klären, denn da gibt es einige Sachen, die man beachten muss, wie ich selber gerade gemerkt habe, nochmal im Vorgespräch. Wir werden euch einen Einblick in die Situation Betroffener geben, aber natürlich auch wieder erklären, wie weit sind wir alle miteinander? Warum zahlen Unternehmen lieber Ausgleichsabgaben anstatt Menschen mit Neurodivergenz und dementsprechend vielleicht einem Grad der Behinderung einzustellen? Und warum bleibt ihnen manchmal auch gar nichts anderes übrig? Ja, was weißt du denn darüber, meine Liebe? Sind dir Menschen mit Neurodivergenzen schon im Alltag begegnet? Was hast du da für Berührungspunkte?
Ja, also ich glaube, dass wahrscheinlich uns täglich jemand begegnen wird mit einer Neurodivergenz. Wir das manchmal aber wahrscheinlich gar nicht feststellen, was ja auch vielleicht uns später, ne, zu der Thematik im Podcast auch noch führen könnte. Ich selber habe aber auch Freunde mit Neurodivergenzen und tatsächlich ist mir das im Berufsleben auch schon über den Weg gelaufen, auch bei Mitarbeitenden von mir. Und ja, manche Dinge oder manche Neurodivergenzen bemerkt man einfach gar nicht und das wird dann vielleicht auch offen kommuniziert und dann weiß man auch damit umzugehen. Und andere sind vielleicht ein bisschen präsenter, aber ja, generell bin ich da erstmal jemand, der sehr vorurteilsfrei an das ganze Thema rangeht, weil ich viele positive Seiten daran auch sehe.
Du hast es schon aufgegriffen. Es begegnet einem immer wieder mal. Laut Schätzungen sind 20% der Menschen in Deutschland neurodivergent. Also wir können davon ausgehen, dass wir eine höhere Dunkelziffer haben. Das wird auch ein Beispiel, das wir später aufgreifen nochmal. Also diese These wird dann dadurch nochmal gestützt. Weil Dana Pietralla, Neuropsychologin und Gründerin des Unternehmens Paged AI, ist ein Social-Tech-Unternehmen, das digital inklusiv wirkt, uns mitnimmt und uns zum Beispiel dann ein Case an die Hand gibt, der da ganz schön aufklärt. Und wir haben auch mit Aaron Wahl gesprochen, Praktikant bei OMR, der selber eine Autismus-Spektrum-Störung hat und uns sehr tief mit reingenommen hat so in sein Leben. Und das ist schon frustrierend, wo das System so scheitert.
Aber schön, dass wir dem vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit heben können und vielleicht da auch Denkanstöße mitgeben können für alle Hörenden hier. Und für mich selber, ich bin gespannt, ich habe es ja auch noch nicht gehört.
Ja, Ja, absolut. Also ich freue mich auch, dass wir dem hier Fläche geben können, dass sehr viel zur Sprache kommt. Auch weil, wie Dana schon sagt, die Forschung halt auch noch gar nicht so weit ist. Es ist ein relativ neues Themenfeld. Gerade während der Pandemie sind da auch viele offen mit ihrer zum Beispiel ADHS-Diagnose umgegangen. Und generell durch die Diversity-Themen, wo sich das ja mitzählen lässt, haben wir schon da ein Auge drauf, aber natürlich nur die wenigsten. Und ja, deswegen lohnt es sich, darüber zu sprechen. Frage des Tages, die unser Spektakel hier einleiten wird, präsentiert von Bex. Ja, also erstmal möchte sie uns mitgeben, dass es ganz schön schwer war, spannende Zahlen für uns zu finden. Und falls unsere Zuhörenden noch mehr wissen, sollen sie das mal gerne senden.
Direkt noch einen Aufruf mit reingebracht.
Also, wann wurde der Begriff Neurodiversität das erste Mal in der Forschung verwendet? Folgende Antwortmöglichkeiten bietet uns Rebecca an. Vor 91 Jahren, 43 Jahren oder 27 Jahren? Oh, wer jetzt natürlich gut zugehört hat, gerade in meinem Intro, der hat gehört, dass das eigentlich noch recht frisch ist. Aber vielleicht ist es auch ein Fettnäpfchen.
Mist, und ich habe nämlich das schon wieder komplett vergessen. Aber ich versuche mir gerade was herzuleiten. Und ich bin bei 27 Jahren. Das ist dort in der Neurowissenschaft wahrscheinlich eher aufgekommen ist, weil ja auch viele Neurodivergenzen, als ich Kind war, gar nicht festgestellt wurden. Sondern erst jetzt bei meinem Umfeld oder die Person, die ich kenne, im Erwachsenenalter. Und so würde ich mir das herleiten, dass es noch gar nicht lange so ein Thema sein konnte, sondern immer eher als Zappelphilipp bei ADHS zum Beispiel, wurden die Leute ja tatsächlich früher abgestempelt. Dementsprechend würde ich auf die 27 gehen.
Das klingt schlüssig für mich. Ich würde trotzdem zur Antwort B tendieren, 43 Jahre, einfach weil, du hast es mir vorhin ja auch sehr eindringlich erklärt, Caro, Neurodiversität nicht gleich Neurodivergenz meint, beziehungsweise Neurodivergenz mit einschließt, dass wir aber alle Reize anders verarbeiten in unseren Synapsen. Das hat die, glaube ich, Wissenschaft schon irgendwie früher erkannt und dementsprechend festgestellt, okay, wir sind alle neurodivers. Und ich sage, das ist 43 Jahre her. Dementsprechend wäre das, ja, 1982. Ich löse auf. Ja, oh, Caro, Glückwunsch.
Dankeschön.
Also hier in der Antwort, die Bex recherchiert hat, heißt es, der Begriff Neurodiversität wurde erstmals 1998 in einer Masterarbeit der Australierin Judy Singer verwendet, also vor 27 Jahren. Judy verstand Neurodiversität als ein Konzept, das neurologische Unterschiede nicht als Krankheiten oder Defekte, sondern als natürliche Variationen des menschlichen Gehirns betrachtet. Okay.
Ich finde es irgendwie shocking, muss ich sagen, weil, wie gesagt, das ganze Thema Neurodiversität und das Bewusstsein dafür oder generell das Thema Diversität, wir sind alle anders, das ist natürlich jetzt, habe ich das Gefühl, super präsent in unserer Gesellschaft auch. Aber ja, wie gesagt, für mich erklärt sich das total, dass sich einfach früher mit den ganzen Themen gar nicht so beschäftigt wurde, weil ich eben viele Fälle kenne, wo diese Neurodivergenzen einfach im Erwachsenenalter erst festgestellt wurden, was teilweise auch total traurig ist, ne? Weil Kinder ja auch in der Schulzeit vielleicht mit den Themen total gestruggelt haben und nicht unterstützt wurden. Umso besser aber, dass es dann heute einfach eine andere Aufmerksamkeit zu den Themen gibt.
Ja, aber auch hier wieder natürlich 27 Jahre ist dann auch wieder keine kurze Zeit, um eigentlich schon in einem anderen Stadium vielleicht zu sein. Denn die Forschung ist ja das eine, aber, und das hören wir später auch noch, sie wirkt ja auch in die Gesellschaft. Wie hat das die Medizin aufgearbeitet, ne? Ja. Du sagst es jetzt schon, auch die Zapfel-Philipp-Geschichte war natürlich ganz präsent, auch in meiner Schulzeit. Gut, wir sind ja gleich alt, daran liegt es vielleicht, aber das war vorher eher, ja, du hast eine Klatsche.
Ja, genau. Total negativ konnotiert, du wurdest vor die Tür geschickt und es gab auch keine Unterstützung, ja, für die Kinder, also nur begrenzt. Und da fühle ich mich fast schon alt, wenn wir das so, weißt du, wenn wir darüber reden. Ich meine, ich bin jetzt keine Mom, ich weiß nicht, wie vielleicht auch Kinder heutzutage unterstützt werden, aber ich weiß, es gibt jetzt auch sowas wie Schulbegleitung etc., wo tatsächlich die Kinder mit auch vielleicht Lernstörungen unterstützt werden. Und ich kann mich daran in meiner Schulzeit nicht erinnern.
Nein, Definitiv nicht. Inklusion kriegt ein immer größeres Feld, auch im Bildungssystem, aber man muss ganz klar beanstanden, dass es auch noch viele Probleme damit gibt. Auch hier wieder sind die Ressourcen knapp und auch die Integration in den ganz normalen Schulbetrieb, sei es jetzt nur infrastrukturell, vom Unterricht ganz zu schweigen, ist tatsächlich sehr schwer. Das kann ich schon aus meiner Erfahrung dann auch teilen. Die Klassengrößen sind so schon eine Herausforderung für die Lehrkraft. Wenn dann noch da wer ist mit einer Lernschwäche, wird es noch schwerer. Also eigentlich, es ist absurd, dass wir so unter einem Fachkräftemangel in Schulen leiden.
Ja, aber naja, vielleicht können wir heute zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle bringen bei Unternehmen. Und auch da haben wir ja Fachkräftemangel und vor allem auch die Nachfrage nach vielleicht viel Kreativität etc., wo ja vielleicht auch Menschen mit Neurodivergenzen helfen könnten.
Ja, das würde uns freuen. Genau, also ich hoffe, dass wir jetzt alles erstmal geklärt haben hinsichtlich der Begrifflichkeit. Ja, also andere Reizverarbeitung des Gehirns und das ist natürlich dann auch unterschiedlich ausgeprägt bis hin zu eben Spektrumstörungen, wo dann Bilder wie ADHS und Autismus reinfallen. Warum wir heute darüber sprechen, das kann folgender O-Ton von Dana ganz gut erklären.
Also vielen Arbeitgebern ist das Thema immer noch völlig fremd. Die sehen vielleicht teilweise auch immer noch, ich habe es auch gehört, irgendwie ADHS als Kinderkrankheit, wo man dann denkt, ach, das ist doch dieser Zappel-Philipp, der irgendwie dann nicht zur Ruhe kommt. Und die zum Beispiel gar nicht wissen, dass das ADHS auch erwachsene Menschen betrifft. Teilweise werden da Diagnosen vielleicht auch nicht für voll genommen oder die werden einfach auch vielleicht nicht verstanden, was das bedeutet. Also deswegen ist auch Thema dann Aufmerksamkeit, Awareness schaffen da eigentlich total wichtig. Und gerade, glaube ich, beim Thema Einstellung, also wenn es dann wirklich um das Thema Menschen zu rekrutieren geht, glaube ich schon, dass wenn die Bewerberinnen und Bewerber da ihre Diagnose vielleicht auch öffentlich machen direkt, was ich gut finde, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die da einfach auch noch Berührungsängste haben.
Berührungsängste.
Ja, kann ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Also ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich jetzt mein Bewusstsein darüber hätte, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel ADHS hätte, ob ich das direkt öffentlich machen würde. Also ich glaube, ich würde mich einfach erstmal bewerben und im Zweifelsfall gar nicht drüber sprechen, weil ich einfach auch tatsächlich Angst hätte vor der Verurteilung. Und das sage ich, die im HR arbeitet und wirklich immer People First bin und auch, wie gesagt, im Freundeskreis so tolle Beispiele habe von so unglaublich bewundernswerten, erfolgreichen Personen, ne, also erfolgreich aufs Arbeitsleben bezogen, mit Neurodivergenzen. Aber ich bin da so mit dabei. Also ich glaube, dass wir da und auch Unternehmen noch gar nicht so weit sind und Vorurteile abgeschafft wurden. Ist auch gar nicht visibel. Darüber wird ja wenig geredet.
Absolut. Und deswegen hier auch nochmal ein Shoutout an Aaron, der sich da echt uns geöffnet hat, der jetzt Praktikant bei OMR ist. Und ich finde es auch toll, dass er am Ende über seine jetzige Arbeitsstelle sagen kann, ihm begegnen die Menschen nicht mit Vorurteilen. Er fühlt sich nicht seltsam. Finde ich eine starke Aussage, denn das hat er lange halt gespürt. Ne? Er hat sehr spät seine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert bekommen, hat auch zwei Ausbildungsstellen begonnen, die er dann abbrechen musste. Und das eine Mal war es halt auch, weil er total missverstanden wurde von seinem Vorgesetzten und dadurch dann auch in Therapie musste, weil er Depressionen entwickelt hat. Und im Bewerbungsprozess hatte er dann schon gar keinen Erfolg, weil er halt aufgrund dieser Hürden eben dann zu keiner abgeschlossenen Ausbildung kam und daraufhin hat er natürlich hunderte Bewerbungen verschickt und da auch offen angesprochen, was er für ein Krankheitsbild mitbringt. Und die Unternehmen haben sich da nicht wirklich drauf gemeldet. Also es ist das Problem, dass diese Menschen, jetzt speziell Aaron, dann nicht der Norm entsprechend, beziehungsweise Schwierigkeiten haben, auch mit den Menschen, zumindest in unserer Wahrnehmung, vielleicht normal zu kommunizieren. Er sagt, Smalltalk ist gar nichts für ihn, weißt du? Und er kann vielleicht Arbeit von Privatleben nicht trennen. Er erzählt dir dann auf einmal so Sachen, die du wem anders, den du vermeintlich nicht kennst, nicht erzählen würdest. Aber er meint, für mich sind die halt alle gleich und ich habe halt, also für mich sind das alles Freunde auf eine Art und Weise, ne?
Auch erstmal da von meiner Seite aus, ich glaube, das bedarf ja auch ganz viel Mut, sich überhaupt so zu öffnen und so angreifbar auch zu machen von Arons Seite aus. Aber ja, nichtsdestotrotz verwundert es mich nicht, dass er sich bei der Omer so wohlfühlt, ohne jetzt euch da Honig ums Maul schmieren zu wollen. Aber das ist auch meine Wahrnehmung, ne? Also von der Omer als Unternehmen, dass ihr einfach super offen seid und solche Themen immer gar keine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist ja auch ein gutes Vorbild für viele andere Unternehmen, dass man ja sieht, dass es funktionieren kann, wenn man will und wenn man offen ist. Und dass ja auch da Neurodivergenzen nicht immer bedeutet, man kann mit den Menschen gar nicht arbeiten. So, sondern im Gegenteil, in einigen Positionen, einige Unternehmen, also stellen ja auch sehr strategisch ein und suchen nach Mitarbeitenden mit Neurodivergenzen, absolut, weil es eben so große Vorteile hat. Ne, eine gewisse Zahlenaffinität oder Kreativität, dass es tatsächlich sogar Sinn macht, also man das strategisch einsetzen kann. Win-win, würde ich sagen.
Ja. Ja, dieser Hyperfokus und so, wenn die Leute in einem Thema aufgehen, dann sind sie quasi gar nicht vom Schreibtisch zu kriegen, ne? Aaron hatte sich auch letztens erst einem Projekt gewidmet. Da saß er dann so 16 Stunden in 2 Tagen dran, weil er wollte das einfach zu Ende knüppeln, so, ne? Und dann ist er da, dann hat ihn die Begeisterung gepackt. Genau, und das ist natürlich auch ein absoluter Vorteil in dem Sinn. Und du, ja, Silicon Valley, die Unternehmen, SAP, IBM, wie auch immer, die sind schon sehr dabei. Wir werden auf jeden Fall ein Beispiel davon noch vertiefen. Ja, und nochmal ganz kurzer Fallback zum Schulsystem. Aaron ist froh, dass es so spät diagnostiziert wurde und er nicht in eine gesonderte Schule musste. Denn Leben in der Realität, so hat er es gesagt, das ist das, was am meisten hilft, damit klarzukommen. So. Also warum sollte man wen isolieren von der normalen Gesellschaft? Damit er unter seinesgleichen ist. Also auch schon, wie ich das sage, ist es völlig falsch. Also es klingt hoffentlich auch in euren Ohren schon völlig falsch. Aber das ist der Punkt, den er macht. Deswegen möchten wir ihn jetzt auch ganz kurz hören.
Ich habe halt immer geschrieben, so das kann ich, das und das kann ich noch nicht. Da habe ich noch Entwicklungsmöglichkeiten. Und darauf habe ich dann meistens so keine Antwort bekommen. Also generell, das Schlimmste war halt immer, keine Antwort zu kriegen, weil selbst eine Absage ist ja okay, aber wenn man so gar keine Antwort bekommt, gerade als Mensch jetzt mit einer Schwerbehinderung oder so, da denkt man sich ja, liegt es jetzt daran, dass ich schwerbehindert bin oder liegt es an irgendwelchen fachlichen Sachen, die nicht passen?
Fühlt man sich automatisch alleingelassen.
Ich meine, gut, bezogen jetzt natürlich, ich habe ja auch selber lange im Recruitment gearbeitet und wenn du natürlich ein hohes Volumen an Bewerbungen bekommst, dann hast du einfach keine Zeit, auch Absagen zu geben im Detail, warum. Du möchtest dich ja auch als Unternehmen dann oftmals gar nicht angreifbar machen, so, und du verschickst dann einfach eine generelle Absage und dann ist gut. Nichtsdestotrotz glaube ich auch da, und daran erinnere ich mich auch an der Zeit, als ich wirklich im Recruitment noch gearbeitet habe, wenn ich eine liebe Nachricht bekommen habe von BewerberInnen, wo einfach das einfach super nett beschrieben war, so, hey, ich würde es einfach gerne verstehen, ich möchte daran und daran wachsen, mir würde es wirklich super viel bedeuten, wenn du dir dafür Zeit nehmen wirst, dann habe ich das tatsächlich auch ab und zu gemacht. Und ich finde da auch, der Ton macht die Musik und ich glaube auch, natürlich geht das vielleicht nicht immer und auch jetzt im Tech-Recruitment, also so viele Bewerbungen, wie wir bekommen, ist das gar nicht möglich, das zu machen. Aber manchmal das Bewusstsein oder die menschliche Seite dann da mit reinzunehmen und zu sagen, okay, ich mache das vielleicht nicht bei allen, aber bei einer Person, weil für die Person verändert das dann vielleicht tatsächlich super viel, kann sich das ja auch schon manchmal lohnen. Also ich verstehe da beide Seiten, Unternehmensseite, aber auch die Seite der BewerberInnen in dem Moment. Aber ja, vielleicht ist das möglich, manchmal die eine Person sich rauszufiltern und dann in die Extrameile zu gehen.
Ja, kann ich auch nur zu anhalten. Ich finde es ein Stück weit ich sage so direkt arrogant, wenn es nicht mal für eine automatisierte Antwort reicht. Gerade auf digitalem Weg. Ich glaube, mittlerweile hat jeder seine digitalen Kontaktdaten in seinem CV unterlegt. Dann muss ich mir halt ein System aufbauen, das es zulässt, weil die Bewerbenden haben viel Zeit investiert und es ist nicht nur für Leute, die dann händeringend auch irgendwie ja um einen Job suchen. Das ist ja immer das Problem, ne? Man darf als Recruiterin ja nicht so persönliche Schicksale sich so zu nahe gehen lassen oder dann denken, oh, ich muss dem antworten, sonst geht es ihm schlecht oder so. Wo kommen wir denn dahin? Könnte man meinen, aber ich glaube, es empfiehlt sich auf jeden Fall auch für die Employer-Brand dann so oder so, mindestens mal zu sagen, hey Mann, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, aber das wird mit uns nichts.
Ich bin gerade davon ausgegangen, dass er zumindest eine standardisierte Absage-E-Mail bekommen hat. Aber Nein. Auch da natürlich, okay, gut, das ist natürlich nochmal was komplett anderes. Weil ich finde auch das ist, und wie gesagt, bin der done that, das ist das Einfachste, in jedem Recruitment-Tool einzurichten, eine standardisierte Absage. Also das ist für mich tatsächlich eine Sache, geht gar nicht. Also dann versagst du als Unternehmen auf allen Linien, wenn du es nicht mehr schaffst, eine automatische Standardabsage einzustellen. Das glaube ich, ja. Also okay. Wenn ich helfen kann, sagt Bescheid.
Sehr gut. Meldet euch bei Caro, wenn ihr faul seid. Ja, das begründet natürlich auch, warum 30-40% der zum Beispiel von ADHS betroffenen Erwachsenen arbeitslos oder unterbeschäftigt sind. Aaron geht sogar davon aus, dass 80% der neurodivergenten Menschen arbeitslos sind. Das konnte ich jetzt so nicht belegen. Aber es zeigt auf jeden Fall eine Diskrepanz, gerade bei neurodivergenten Menschen, die dann halt auch gut und gerne mal, es dauert lange, wir haben es schon besprochen in der Diagnose, aber die so eine Diagnose und einen Grad der Behinderung halt attestiert bekommen, ist es nochmal schwerer. Woran würdest du denn diese Ignoranz, diese Berührungsängste, dieses Verhalten von Unternehmen gegenüber dieser Zielgruppe ausmachen?
Also, Disclaimer, das ist nicht meine persönliche Meinung oder meine persönlichen Vorurteile. Ich glaube, dass wenn man erstmal hat eine Behinderung, ist nicht so produktiv wie ein normaler Mitarbeiter. Oh, das bedeutet bestimmt Kosten für mich. Ich muss dann da einen besonderen Schreibtisch kaufen oder ich muss dann irgendwie X% mehr Zeit investieren, um das Onboarding fertigzustellen. Ich glaube, das ist tatsächlich, und mich würde es tatsächlich auch mal interessieren, also ohne dass es wahrscheinlich geteilt wird, wie so ne, Personalerinnen, HRerinnen, aber auch natürlich Führungskräfte, Geschäftsführer, was da so der erste Gedanke denn da ist. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber für mich ist das ganz klar einfach noch diese Vorurteil und diese fehlende Visibilität von diesen Neurodivergenzen und aber auch die guten Beispiele, also wie du auch gesagt hast, Microsoft, SAP, die sind ja auch nicht immer so super visibel. Das ist nicht, wenn ich durch LinkedIn scrolle, etwas, was ich ständig sehe. Ja, diese Beispiele. Ich sehe viele andere Beispiele. Ich sehe viele andere Diversity-Beispiele, was ich auch toll finde. Aber dieses ja dann doch trotzdem nischigere Thema ist doch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen, als dass da eine Offenheit für bestehen würde.
Es ist noch ein weiterer Irrtum. Ich möchte ganz kurz Dana dazu hören, bevor ich den dann auch aufgreife.
Medizinisch gesehen macht das natürlich Sinn, Menschen in gesund und krank zu unterteilen, auch da allein die Krankenkassen, wer braucht Hilfe, wer kriegt da finanzielle Unterstützung. Aber so, wenn man einfach mal von der Biologie aus betrachtet, die Biologie hat ja uns nicht einfach in gesunde Menschen und kranke Menschen aufgeteilt, sondern jeder ist da irgendwie ein bisschen, der eine hat es ein bisschen stärker ausgeprägt, der andere ein bisschen weniger stark. Und das so ein bisschen als Kontinuum zu sehen, also als Spektrum, ist ein total einleuchtender Ansatz, wenn man mal drüber nachdenkt, weil diese binäre Einteilung in gesund und krank kann eigentlich nicht alles erklären in unserer Welt.
Finde ich, da hat sie einen wichtigen Punkt. Da wollte ich halt auch nochmal ihre Expertise als Neuropsychologin hier mit einfließen lassen, weil das sickert ein, dieses binäre Denken. Finde ich gut, dass sie es aufgegriffen hat. Warum in Kategorien denken, wenn wir uns alle eigentlich nur aufeinander einstellen müssen, weil sich jeder an seine Umwelt anpassen muss. Und das ist auch der Grund, wieso Unternehmen davor keine Angst haben sollten. Denn sich einfach darauf einzustellen mit den entsprechenden Maßnahmen, die du auch gerade aufgezählt hast, lohnt sich nicht nur, weil man dann Menschen mit Behinderungen in seinen Reihen hat, sondern es schafft ja, also an die individuellen Bedürfnisse so einen Arbeitsplatz anzupassen, schafft ja auch für mich und für dich. Und ich weiß nicht, klar, ich bin vielleicht auch ein bisschen tüdelig und unorganisiert und so. Da muss ich halt auch, ich muss mich ja auch einstellen auf mein Daily Doing. Und wenn mein Arbeitgeber mir dabei hilft, sehr gerne sogar. Und wirtschaftliche Gründe kann es schon gar nicht haben. Denn wenn ich jetzt jemanden Neurodivergentes eingestellt habe, der eine Behinderung, Beschwerbehinderung attestiert bekommen hat, dann kriege ich ja auch Zuschüsse. Also von der sogenannten Ausgleichsabgabe hast du schon mal gehört, ja. Caro?
Ja. Tatsächlich auch konfrontiert in einem vorherigen Job, weil das ja ab einer gewissen Unternehmensgröße relevant wird erst.
Mindestens 20 Arbeitsplätze.
Genau. Und ja, ich weiß, dass aber auch viele Unternehmen dann lieber die Abgaben erstmal bezahlen, ne, weil du ja einen gewissen Betrag dann abführen musst, wenn du eben keine Menschen mit Behinderung einstellst und sich damit mit dem Thema aber auch gar nicht auseinandersetzen. Es ist dann abgetan, bezahlt, adios.
Yes, so ist es. Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich dazu verpflichtet, auf mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Ansonsten müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Was mich ganz neugierig gemacht hat, Aaron sitzt gerade an so einem Tool, wo Unternehmen dann quasi berechnen könnten, aufgrund ihrer Situation, wie viel sie sparen würden, beziehungsweise wie viel sie bekommen würden. Also der Mann ist da auch total hinterher, natürlich für Aufklärung zu sorgen, ist natürlich, war auch schon ein Podcast, ist Buchautor und so weiter und sitzt jetzt an diesem Tool und hat mir zum Beispiel gesagt, angenommen, wir haben 100 Mitarbeitende und ich habe durch diesen Beschäftigungsplatz 30.000 Euro pro Jahr, die ich an Kosten habe, dann würde ich Förderungen in Höhe von bis zu 45.000 Euro erhalten, wenn man jemanden mit Schwerbehinderung beschäftigt. Also hier macht das dann auch den Grund, den wirtschaftlichen Grund, obsolet. Das, was du angesprochen hast, von all diesen Förderungen und Adaptionen abzusehen, weil man kriegt ja sogar, also man wird ja sogar unterstützt, denn diese Ausgleichsabgabe, das landet alles in einem großen Topf und wird wieder an die ausgeschüttet, die Maßnahmen ergreifen. Es wird direkt wieder reinvestiert. Das System dahinter finde ich eigentlich sehr klug. Nur leider ist dieser Topf ganz schön voll. Ich glaube, 690 Millionen Euro sind da drin, letztes Jahr gewesen. Überleg mal. Genau, also da ist ein großer Kuchen, der muss nur mal gegessen werden.
Und selten, ne, wollte ich nur mal so sagen, dass so viel Budget da ist für Dinge, die ja eigentlich total wichtig sind. Ne? Also wie viele politische Diskussionen hat man, ja, aber da wird kein Geld reingesteckt. Da wird Geld reingesteckt, aber das Geld wird nicht genommen. Und das, finde ich, ist ja eigentlich ein Glitch in der Matrix so. Und auch da möchte ich gerne ein Beispiel geben und vielleicht auch Unternehmen ermutigen, weil ich habe selber eine Freundin, die arbeitet im Sales. Und die hat ADHS im Erwachsenenalter, wohlgemerkt mal wieder, diagnostiziert bekommen. Und diese Frau ist die absolute Salesmaschine. Ja, also und auch im Privatleben natürlich kann ich nur von ihr sagen, dass das ein Mensch ist, die hat eine Kreativität, die hat einen Witz, wie sie spricht, dass ich manchmal wirklich mir denke, ich wäre so gerne so kreativ, lösungsorientiert, was sie teilweise für Ideen hat, ja, für Probleme, wo ich gar nicht weiter weiß. Denke ich mir manchmal, ey, ganz ehrlich, ich würde diese Frau für so viele Rollen in Unternehmen einstellen. Also wirklich, ich bin immer wieder baff, was das für eine Salesmaschine ist, wie die mit Menschen umgehen kann, wie sie Menschen kennenlernt. Deswegen finde ich auch in dem Bereich ist sie total, total richtig angesiedelt. Und das ist für mich wirklich im privaten Umfeld einer der größten Beispiele von jemandem, der eine Neurodivergenz hat, aber da wirklich das sowas von zu ihrem Vorteil nutzt, dass ich mir immer denke, ey, also no-brainer, so eine Person einzustellen in einem Bereich, wo es gar keine Rolle spielt, ob du ADHS hast oder nicht. Natürlich manchmal, und da muss man auch sagen, müssen sich Führungskräfte darauf einstellen, sie ist halt die Salesmaschine, sie wird dir die Zahlen bringen, sie ist charmant mit den Kunden, die Kunden werden sie mögen, also so, die werden lachen und die werden sie cool finden, das Brief und Siegel. Aber natürlich, manchmal wird es da wahrscheinlich in der Kommunikation oder in der Struktur bei irgendwelchen Reportings vielleicht, ne, gehe ich von aus, wird's da vielleicht dann hinken. Auf der anderen Seite, so ich arbeite selber mit einer Sales-Organisation, da bist du ganz schön froh, wenn jemand da irgendwie Saleswoman of the Year wird und deine Zahlen reinbringt. Also dann kannst du wahrscheinlich auch Unterstützung bieten, da gibt es ja auch verschiedenste Kurse für, dass jemand mit seiner, in dem Fall, ja, Behinderung auch gut umgehen kann. Deswegen, ich will da nur mal einen Shoutout machen an viele Unternehmen, die tolle Sales-People suchen. Such doch vielleicht mal in dem Spektrum, weil das ist für mich eins der besten Beispiele und natürlich persönlich in der Freundschaft kann ich nur sagen, jemanden, der so lösungsorientiert ist, zu haben, da profitiert jeder von. Deswegen, da muss ich einmal ganz kurz einen Shoutout geben und einen kleinen Gedankenanstoß für alle Unternehmen, die Sales machen.
Sehr gut. Ja, eben. Also statt Berührungsängste, volle Kraft, schnappt euch die Leute.
Ja. Schnappt euch den Topf.
Und das auch noch, ne? Aber natürlich nicht des Topfes willen, weil das hat Aaron auch gesagt, es gibt schon Unternehmen, die halt so Menschen mit Schwerbehinderungen einstellen und die dann da einfach nur hinsetzen, diese Ausweisabgabe kassieren, weißt du, also es muss aus, das will ich nur nochmal anmerken, erstmal intrinsisch sagen, ey, lass uns mit diesen Leuten zusammenarbeiten, die sind spannend, die können uns bereichern und dann kann man gucken, okay, achso, wir kriegen das sogar subventioniert, wie praktisch, cool, dann können wir hier noch für noch bessere Bedingungen für unsere Mitarbeiter im Generellen, weil auch so ein Fahrstuhl alleine, das ist jetzt natürlich, das hat jetzt wenig mit Neurodivergenzen zu tun, aber der nützt ja erstmal allen.
Ja, ne? Ja, gebe ich dir recht. Aber auch da, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich gar nicht so denken, dass ich jetzt strategisch jemand mit einer Neurodivergenz einstellen muss, sondern auch wirklich eher mich vielleicht mit den positiven Seiten zu beschäftigen, weil natürlich das menschliche Gehirn denkt immer lieber negative Gedanken als positive Gedanken. Und ich glaube, dasselbe ist ja auch, wenn du einfach Vorurteile entwickelt hast. Du hörst ADHS und du wirst wahrscheinlich googeln Symptome ADHS. Und da kommt dann aber nicht auf, als ersten Satz, aber die Leute sind so kreativ und so lösungsorientiert. Das kommt natürlich nicht auf. Aber vielleicht mal auch das umzudrehen und vielleicht auch sein Gehirn ein bisschen zu tricksen und sagen, was ist denn eigentlich das Positive? Und auch da, nicht jede wird wahrscheinlich so offen dann mit so einer Diagnose umgehen. Es würde aber wahrscheinlich so sein und auch so passieren, wenn das vielleicht dir einen Wettbewerbsvorteil in Bewerbungen verschafft. Weil, wie gesagt, ich erlebe das ja selber in meinem Umfeld, es einfach sich absolut positiv auf den Unternehmer auch auswirken kann. Und dann noch dieses Nugget mit dazu zu haben, dass du die Möglichkeit hast, Investitionen vielleicht auch zu machen mit einer Förderung staatlich, die dein Unternehmen generell vielleicht weiterbringt und diese Mitarbeitenden, win-win. So.
Win-win. Ist so.
Win-win.
Kommen wir zu dem nächsten Einspieler von Dana, denn das ist die Ironie in sich, wenn wir mal Belegschaften fragen würden. Mehr dazu von ihr.
Wir hatten mit einem Unternehmen gesprochen, mit der Führungsebene, die haben uns eben angesprochen, haben gesagt, ja, wir zahlen auch hohe Ausgleichsabgaben, wir finden keine guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi jetzt hier in unser Team passen, aber die im Endeffekt auch diesen Kriterien der Schwerbehinderung entsprechen. Ihr müsst uns da irgendwie helfen, so, wir wissen nicht, wie wir das machen können. So, und dann haben wir Workshop und Sessions angeboten bei dem Unternehmen. Und nach einem Workshop, was wir quasi dann mit einer großen Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte, hat sich gezeigt, wir hatten da eine anonyme Umfrage durchgeführt, dass das Unternehmen eigentlich genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Beispiel eine Autismusdiagnose haben, eine ADHS-Diagnose, Dyslexie, ne, also alles, was in diese Neurodiversität-Richtung geht. Das heißt, das Unternehmen hat eigentlich diese Quote erfüllt, weil aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Diagnose nicht öffentlich gemacht haben und auch gut darin sind, das nicht zu zeigen. Sie wirklich gelernt haben, das immer so ein bisschen zu masken, nennt man das, also die eigene Symptomatik so ein bisschen zu verstecken. Ist das im Endeffekt, ist da diese festgefahrene Situation passiert, dass das Unternehmen weiter die Ausgleichsabgabe zahlt, obwohl das Unternehmen eigentlich die Quote erfüllt?
Ja. Ja. Überleg mal.
Ah, ja, aber genau das ist ja, das Thema ist ja gar nicht, und das meine ich mit diesem ganzen diese ganze Vorurteilsthematik. Es geht gar nicht darum, dass es immer zum negativen Ergebnis führen muss, wenn du Menschen mit einer Behinderung einstellst, aber es wird einfach nicht öffentlich gemacht, weil wahrscheinlich, und da bin ich mir so sicher, 99% dieser Mitarbeitenden, wenn sie vorher irgendwie auf dem CV einen Disclaimer gehabt hätten mit, ich habe irgendwie einen Schwerbehindertengrad von X%, dann ist direkt, oh, schwerbehindert, negativ konnotiert, stellen wir nicht ein. Und das ist für mich der Punkt, wo doch angesetzt werden muss. Und es ist einfach ja nur schockierend, und auch da, aus meiner eigenen Erfahrung, die Mitarbeitenden, die du hast, die manchmal the highest performing sind, so deine absoluten Rockstars, Überraschung, sind meistens welche mit eigentlich einer diagnostizierten Schwerbehinderung. Du weißt es noch nicht, und ich kann das selber attestieren, dass ich dort Fälle hatte, wo genau dies der Fall ist. Wollte ich nur mal so sagen. Und das ist, glaube ich, was man sich vor Augen führen muss und wo es mehr Visibilität braucht. Und boah,
ja, es ist so ironisch, ehrlich, dass dir nicht, dass das eine Geheimniskrämerei ist, und dann erfüllst du diese Kriterien, die Ausweisabgabe nicht zahlen zu müssen. Aber reden wir mal besser nicht drüber. Ja, es ist demaskierend, was da passiert ist. Und ich denke, das würde, wenn ihr das in eurem Unternehmen durchführt, ähnlich sein. Und nicht nur was Neurodivergenzen angeht, sondern auch was körperliche Schwerbehinderungen angeht, da kommt dann so viel zutage, und das ist auch absolut in Ordnung, weil das ist, also wer geht denn hier schon gesund aus der Nummer raus? Ne?
Ja.
So, passiert aber auch halt da immer irgendwas.
Würde ich sagen, auch vielleicht gerade, das zählt jetzt natürlich vielleicht nicht so in unser Thema rein, aber gerade wenn du vielleicht auch eine körperliche Behinderung hast, oder ich war zum Beispiel neulich in einem Spa, und da war auch eine Dame an der Rezeption, die hatte nur einen Arm. So, und sie hat halt trotzdem alles komplett gemanagt und hat sich ja aber, ne, auf ihren Job so eingestellt, dass sie den trotzdem ausführen kann, ja, also auch an einem Computer etc., mit aber eben nur einem Arm. So, und total, wirklich, es war so eine nette Frau, die mich da begrüßt hat, wo ich mir denke, ja, Mann, so gerade Menschen vielleicht, die so eine Art von Behinderung haben, oder das, was du ja vielleicht auch, ne, über Aaron erzählt hast, du stellst dich ja auch darauf ein. Und diese Normalität hilft ja auch in dem Fall, dich auf diese Dinge oder Umstände einzustellen. Das heißt, auch da ist es einfach wieder nur in den Köpfen ein hausgemachtes Problem. Gar kein Problem, was realistisch existiert. Das wird einfach nur projiziert, genau. Aber es ist hausgemacht. Und das nervt mich gerade. So früh am Morgen.
Ja. So früh. Ja, und das, und siehst du, das bewunderst du ja dann an dieser Frau, die das einfach, die ihren Alltag natürlich mit ihrem, mit ihrer Schwerbehinderung so smart bewältigt. Und in dem Fall, worüber wir jetzt gerade sprechen, da siehst du es ja nicht. Also es ist nicht offensichtlich. Zumindest nicht immer. Die Leute, wie es Dana gesagt hat, die masken das. Die haben gelernt, das zu verstecken.
Was aber auch ja natürlich nicht immer gut ist. Also ich finde, das ist auch nicht immer fair, weil gerade, vielleicht auch so, wie gesagt, bei einer Krankheit wie ADHS, so, du bist vielleicht super gut in einem Bereich, aber dann das Thema irgendwie Struktur fällt dir schwer, und das wird dir dann vielleicht aber von deinen Führungskräften als irgendwie ein schlechter Charakterzug vielleicht sogar ausgelegt, was dann zu Konflikten führt. Aber du sagst natürlich nicht, dass du ADHS hast, was dann wiederum vielleicht gewisse Dinge oder Konflikte erklären könnte, weil du dann wiederum Angst hast, abgestempelt zu werden. So, und man könnte viele Nerven von Führungskräften als auch wahrscheinlich das Selbstbewusstsein von den Personen, die betroffen sind, einfach retten und neutralisieren, indem wir einfach genug Visibilität schaffen, die Dinge aufzulösen und einfach da mehr Transparenz reinzubringen. Also einfach auch Aufruf, den Podcast mit allen zu teilen, die in einem Unternehmen beschäftigt sind.
Genau, alle.
Alle Gründer. Ja. Vielleicht auch mal bei LinkedIn einen Shoutout geben, ja? Also ihr müsst ihn nicht nur selber hören.
Ja, genau. Und einer Frau, der ihr da in dem Kontext folgen könnt, ist natürlich Dana selbstredend, aber auch Dr. Judith Rommel. Die hat das Zentrum für Neurodiversität gegründet. Dem Vernehmen nach selbst hochbegabt. Und die hat zum Beispiel in einem Artikel angemerkt, dass Studien belegen, dass neurodiverse Teams über eine höhere kollektive Intelligenz verfügen, Herausforderungen besser begegnen, kompetentere Entscheidungen treffen und etwa 30% effektiver arbeiten. Zahlt natürlich komplett auf das ein, was du auch schon hier geteilt hast mit uns, Caro. Voll cool. Wollte nur noch mal auf diese Person hinweisen. Da könnt ihr auch auf LinkedIn oder in anderen wissenschaftlichen Artikeln natürlich noch mal Wissen aufsaugen hinsichtlich dieser Situation. So, also wir haben natürlich den Gewinn für Teams. Wir haben die Herausforderung, Kommunikationsverhalten, sozialer Stress, der da bei diesen Menschen entsteht, eher als bei neurotypischen. Und sie folgen nicht dem etablierten Karrierepfad, weil es ihnen aber auch nicht einfach gemacht wird. Und deswegen, es gibt nicht die geeigneten Berufe und es gibt auch keine ungeeigneten Berufe für diese Menschen. Es gibt einfach nur Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Deswegen komme ich einmal auf SAP zu sprechen. Finde es nämlich ganz toll, was ich da herausgefunden habe. Die haben schon seit 2013 das Programm Neuro Inclusion. Beschäftigen nach eigenen Angaben über 240 Personen weltweit, die nachweislich neurodivergent sind. Und da hatten die, habe ich so gesehen, so ein Video auf ihrer Seite, wo sie diesen sensorischen Entspannungsraum halt gezeigt haben, der eingerichtet wurde von eben Menschen mit Autismus, mit ADHS, die, ne, um genau ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Da ist eine Lavalampe drin, ein weicher Sessel, Massagebälle, da läuft Entspannungsmusik, flauschiger Teppich. Also es ist ein ganz gemütlicher Raum. Und das kommentiert dann auch am Ende einer mit ein Mann mit Autismus-Spektrumstörung, der dann sagt, da kann man halt einfach mal refreshen. So, coole Sache.
Witzig, Thema Lavalampe. Ich glaube, ich schweife jetzt mal richtig ab, aber ich wusste gar nicht, dass das was Beruhigendes hat. Ich erinnere mich da nur in meiner Kindheit, dass man das stundenlang angestarrt hat, aber ja, macht Sinn.
Deswegen, Caro, dein kindliches, aufgewühltes Ich wollte beruhigt werden von...
Ja, von der Lavalampe. Ja, ich habe das immer als total kitschig empfunden, aber jetzt irgendwie macht das vielleicht auch total Sinn, dass man das anstarrt und dann irgendwie eine Beruhigung verspürt. Okay, krass.
Ja. Stellt euch das jetzt nur mal vor, auf eine Lavalampe zu schauen.
Ja, ich stelle es mir gerade echt vor. Und
beruhigend.
Meinem Gehirn geht es direkt besser.
Zum Beispiel. Eines von vielen Tools, was da... Da war auch so ein Gewicht, was die sich so um den Hals legen konnten. Da dachte ich, ja, stimmt, so im Sessel, dann so richtig schwer. Richtig cool, die haben auch natürlich eine Beauftragte, die fürs globale Thema Neurodiversität dann bei SAP zuständig ist. Sind da halt auch einfach Vorreiter. Und das kann man hier dann auch positiv hervorheben. Sie wollen sich auch diese Vorzüge, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, zunutze machen und bieten ihnen dann dementsprechend halt einen angepassten Rahmen dafür. Voll cool.
Mega cool. Und natürlich auch ein gutes Beispiel, wie man dann vielleicht auch genau diese Personengruppen anzieht. Ja, weil auch das ist das Thema ja Diversität in Unternehmen. Du kannst nur auch divers einstellen, wenn du die Begebenheiten schaffst, dass verschiedenste Personengruppen sich auch davon angezogen fühlen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie Personen mit verschiedensten ethischen und ethnischen Hintergründen haben und dann aber nur auf deiner Unternehmenswebsite Personen, dass die alle gleich aussehen, so jetzt mal total überspitzt gesagt, dann wirst du das auch nicht erreichen. Das heißt, auch da, glaube ich, ist es halt super wichtig, auch Umgebung und Anreize zu schaffen. Und das ist ja auch, andersrum gesagt, finde ich, eine gute Community, die dann dort in Unternehmen ja auch gebildet wird. Ja? Das heißt, man kann sich ist ja fast wie eine IRG, eigentlich eine Interessengruppe, auch zusammenschließen, was dann ja vielleicht auch einen gewissen Austausch schafft und ein Wohlbefinden. Also auch da, glaube ich, ne, kann man ja ganz viel auch noch reingehen. Und das, ja, schönes Beispiel.
Voll. Wer darüber noch mehr wissen will, der kann, ich habe gerade mal nachgeschaut, auf dem LinkedIn-Profil von Sarah Lukes, die ist Neuro Inclusion Global Director in Kanada, mehr darüber erfahren, wie SAP auch seine Mitarbeitenden mit Neurodivergenzen halt zitiert, wie es die mitnimmt halt im Arbeitsalltag und in der Gestaltung für ein besseres Zusammensein. Caro, hast du noch was, bevor wir zu unseren drei Lehren kommen?
Nur glaube ich für mich die Selbstreflexion ja auch, dass ich glaube, jeder im Kleinen jetzt auch schon Dinge machen kann, sei es sich zu informieren, sei es aber vielleicht auch damit so ein bisschen den Mut zu gewinnen, wenn man eine Neurodivergenz, aber vielleicht auch eine andere Behinderung diagnostiziert hat, vielleicht auch offener damit umzugehen. Und ich glaube auch da, Information hilft sehr viel, um Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. Und ich glaube, das ist eher für mich so ein bisschen die Devise. Und auch da, ich glaube, ich habe selber heute ehrlich gesagt noch viel gelernt und auch auf, ne, für die Vorbereitung jetzt von der Folge beschäftige ich mich natürlich auch mit den Themen. Und da kann ich auch nur sagen, crazy, dass ich das vorher nicht gemacht habe, weil man so ja auch viel offener für gewisse Themen noch einfach wird. Und ich glaube, vielleicht da nur so ein Aufruf oder als Idee, bevor wir jetzt irgendwie Too Hot to Handle oder Love Island schauen, vielleicht 10 Minuten mal über sowas zu googeln, bringt einen wahrscheinlich und die Gesellschaft ein bisschen weiter und entspannt dann dein Nervous System danach.
Ja, das ist absolut richtig. Schöne Empfehlung. Okay, es ist ein junges Themenfeld, das ja uns besagt, dass wir alle kognitiv unterschiedlich sind, deswegen ist es eigentlich ganz normal. Wir müssen einfach nur mehr drüber reden, was uns offensichtlich schwerfällt. Aber das schafft halt ein anderes Verständnis für die Sache, für die Situation vieler Betroffener. Also wer sich jetzt hier noch nicht inspiriert fühlte, es gibt verschiedenste Unternehmen, bei denen ihr mal durchklingeln könnt, die schon ein paar Ideen umgesetzt haben. Und es gibt auch wirtschaftliche Zuschüsse. Also das tut auch viel für euer Employer Branding, bin ich mir sicher. Und Diversity ist nicht nur für alle Geschlechter offen zu sein, sondern auch für jede Art von Mensch. Das eine Unternehmen, was Dana da präsentiert hat, das hat er die Quote sogar erfüllt, das wusste es nur nicht. Also horcht mal in eure Belegschaft rein. Oder alle, die ihr jetzt neu heiert, die dürfen auch ruhig sagen, wie es um sie steht, ohne dafür verurteilt zu werden. Ja, und einen dritten Punkt. Haben wir noch einen dritten Punkt, Caro?
Vielleicht nehmen wir meinen Plädoyer.
Wir nehmen dein Plädoyer, ist gut.
Von davor.
Safe. Dann kehren wir das um. Okay, ich möchte noch ganz kurz Dana das Schlusswort geben, weil ich es so schön fand.
Ich komme aus Köln und hier sagt man, jeder Jeck ist anders. Und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema Neurodiversität, weil einfach sich klarzumachen, dass wir nicht einen Typus Mensch, gerade vielleicht auch in der Arbeitswelt, schaffen können, der einfach alles perfekt macht, sondern wir alle unterschiedliche Ausprägungen haben, die auch in der Arbeitswelt relevant und wichtig sind, weil jeder hat Stärken und Schwächen.
Applaus.
Ja, können wir doch nur so unterschreiben. Und ja, ich hoffe, dass wir mit den Diskussionen ja auch einfach ein bisschen Visibilität geben können und Gedankenanstöße, die Betroffene, auch wenn wir das Wort nicht mögen, aber auch Unternehmen vielleicht ein bisschen weiterbringen und offener machen. Und vielleicht jetzt, wenn man bis zum Ende hier zugehört hat, das Thema einfach mal mit Freunden auch besprechen, sagen, hey, ich habe gerade einen Podcast gehört, das war das Thema, das ist spannend. Ja, wenn man sich beim Essen nichts mehr zu sagen hat, dann ist doch das ein Thema, worüber man sprechen kann.
Ja, total. Legt die Ängste ab, Leute. Caro, meine Liebe, dann schönen Vormittag noch.
Dankeschön, gute Nacht. Nein, Quatsch. Einen wunderschönen Tag und es hat mir sehr Spaß gemacht. Gutes Thema und bis zum nächsten Mal.
Kann ich nur teilen. Mach's gut, bleib neugierig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.